NDR Info. Echo des Tages.
Wir sind zu ihm gekommen, um ihm mitzuteilen, dass heute ihre Ausreise.
Das war sein glücklichster Augenblick, so sagt er selbst, Hans-Dietrich Genscher, 1989 auf dem Balkon der Deutschen Botschaft in Prag, als er den geflüchteten DDR-Bürgern zurufen will, dass sie ausreisen dürfen. Über Jahrzehnte hat Genscher die deutsche und die europäische Politik geprägt. Unter drei Kanzlern arbeitete er in neun Regierungen, 18 Jahre davon als Außenminister. Der Genscherismus, das geschickte Taktieren, galt lange als eigene politische Doktrin. Genschers Tod, Reaktionen darauf und eine kritische Würdigung seines politischen Lebens stehen im Mittelpunkt dieser Sendung. Außerdem berichten wir über die schwierige Regierungsbildung in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt, über Vorwürfe gegen die Türkei, die Flüchtlinge nach Syrien abgeschoben haben soll, und über die Sicherheitsprobleme auf dem Brüsseler Flughafen. Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Es war Herz-Kreislauf-Versagen. Als Hans-Dietrich Genscher in der vergangenen Nacht in seinem Haus in der Nähe von Bonn starb, war offenbar seine Familie bei ihm. Er wurde 89 Jahre alt. Wie kaum ein anderer steht Genscher für die Jahre der Bonner Republik, auch wenn er im Osten geboren wurde, in Halle an der Saale nämlich. Sebastian Mantai mit einem Nachruf.
Der Mann aus Halle trat gleich nach dem Krieg der Liberaldemokratischen Partei bei.
Fasziniert hat mich da ein Redner, der sagte, der Liberalismus ist die umfassendste Alternative zu jeder Form der Unfreiheit.
Die Unfreiheit war das, was ihn in der DDR am meisten störte. Schweren Herzens verließ er die Heimat 1952. In der FDP machte er Karriere und schaffte es 1969 auf den Posten des Bundesinnenministers. 1974 wurde er Außenminister. Genscher begrüßte Brandts Ostpolitik und engagierte sich später für die Entspannungspolitik mit dem Ostblock. Er gehörte 1986 zu den Ersten, die den neuen Kreml-Chef Michail Gorbatschow als Partner betrachteten. Doch im Westen reagierte man mit Skepsis auf den Genscherismus.
Ich habe dann in verschiedenen Reden mich positiv geäußert, wo ich den Westen aufgefordert habe, Gorbatschow ernst zu nehmen, ihn beim Wort zu nehmen, eine historische Chance nicht zu versäumen. Da kamen ziemlich komplizierte Zeiten für mich, weil es doch scharfe Kritik hagelte in Amerika, in England. Genscherismus war das Wort dafür. Naja, die Ereignisse haben gezeigt, dass ich recht hatte. Plötzlich waren alle Genscheristen.
1989 wurde in der DDR demonstriert. Tausende verließen das Land und flohen über Ungarn in den Westen oder in die Botschaften der BRD in Prag und Warschau. Nach 10 Verhandlungen mit der DDR erhielt Genscher die Ausreisegenehmigung für die Flüchtlinge. Am Abend des 30. September 1989 verkündete er die Nachricht vom Balkon der Botschaft in Prag. Auf dem Weg dorthin wägte er ab, wie er es am besten sagt.
Wirst du die richtigen Worte finden dort in Prag? Dann müssen sie aus dem Herzen sprechen. Und auf jeden Fall wollte ich in Prag keine Sprache verwenden, die irgendwie missdeutet hätte werden können als Provokation. Deshalb sagte ich ganz schmucklos, wir sind heute zu Ihnen gekommen, Ihnen mitzuteilen das. Der Jubel ist eine Sache. Aber als ich dann sagte, die Züge werden durch die DDR fahren, gab es sehr viel Widerstand. Und dann habe ich gesagt, ich übernehme die persönliche Garantie, dass ihnen nichts geschehen wird. Das war ein ziemlich großes Wort.
Die Züge kamen an und brachten weitere Steine ins Rollen. Die 2+4-Verhandlungen zwischen beiden deutschen Staaten und den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs ebneten den Weg zur Wiedervereinigung. Zur Einheitsfeier kam Genscher direkt aus New York angereist und machte einen Zwischenstopp in Halle, bevor er zum Reichstag weiterflog.
Und dann bin ich zurückgekommen, bin nach Halle geflogen, habe dort auf dem Marktplatz gesprochen und bin von dort aus dann nach Berlin, um dann dort diese wunderbare Veranstaltung vor dem Reichstag mitzuerleben. Aber es wäre für mich unmöglich gewesen, über Halle hinweg zu fliegen.
Die alte Heimat hatte zeitlebens einen festen Platz in seinem Herzen. Das betonte er immer wieder.
Ich bin wirklich ein Mensch aus Sachsen-Anhalt. Und das habe ich nun wirklich festgestellt. In meinem Leben, wer nicht weiß, woher er kommt, weiß meist doch nicht, wo er hin will. Eine solche Verwurzelung und Verbundenheit prägt. Und ich bin meiner Heimat wirklich von ganzem Herzen dankbar. Was ich geworden bin, bin ich von dort aus geworden.
Soweit der Nachruf von Sebastian Mantay. Ein europäischer Brückenbauer, ein herausragender Staatsmann, ein großer Deutscher. So würdigen Politiker und Weggefährten die Lebensleistung von Hans-Dietrich Genscher, unter anderem auch die Kanzlerin. Thorsten Huhn fasst die Berliner Reaktionen zusammen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, sie verneige sich in Hochachtung vor der Lebensleistung dieses großen liberalen Patrioten und Europäers, dessen Lebenswerk dem europäischen Entspannungsprozess und der deutschen Wiedervereinigung gegolten habe. Bundespräsident Joachim Gauck betonte, Genscher habe beharrlich und mit feinem Gespür für historische Momente das friedliche Zusammenwachsen unseres Landes und unseres Kontinents vorangetrieben. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, SPD, sagte, ein Platz in den Geschichtsbüchern sei Genscher gewiss.
Die Überwindung der Teilung Deutschlands und der Spaltung Europas war ihm eine lebenslange Aufgabe und es war ihm vergönnt, dieses große politische Ziel seines Lebens selber zu verwirklichen und auch die Vollendung der deutschen Einheit zu Lebzeiten noch begleiten zu können.
Der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Sigmar Gabriel erklärte, mit Genschers Tod verliere unser Land einen der ganz großen Liberalen, einen Anwalt der Verständigung und der steten Annäherung. Genscher habe entscheidenden Anteil an der Einbindung Deutschlands in ein freiheitliches und friedliches Europa. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner erklärte, Genscher habe sein politisches Lebenswerk in den Dienst der deutschen und europäischen Einigung sowie der liberalen Idee von Freiheit und Fortschritt gestellt. Er habe Geschichte geschrieben. Der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum, ebenfalls FDP, würdigte Genschers Politik, die schließlich die deutsche Wiedervereinigung ermöglicht habe.
Lebensziel war die deutsche Wiedervereinigung. Das hat er vorbereitet in der Regierung Brandt-Scheel. Und er hat dann Wesentliches geleistet, um diese Wiedervereinigung herbeizuführen. Die KSZE-Schlussakte 1971, mit der ein wesentlicher Schritt zur Entspannung gemacht wurde. Und dann der 2+4-Vertrag, der eigentliche Friedensvertrag.
Genscher sei auch ein großer Liberaler gewesen, betonte Baum, der das politische Gespür des langjährigen Außenministers lobte.
Er hat einen unglaublichen politischen Instinkt. Also bei jedem Gespräch habe ich mich immer gewundert, wie er politische Situationen analysiert hat. Und mit Scharfsinn und im Übrigen immer mit Respekt vor dem politischen Gegner. Er hat niemals seinen politischen Gegner oder jemanden, der sich ihm entgegengestellt hat, herabgesetzt.
Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet schrieb bei Twitter, über den verstorbenen Minister, ein großer Staatsmann, ein großer Liberaler, ein großer Europäer. Er stand für das Beste der Bonner Republik. Für die Grünen erklärte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt,
mit Hans-Dietrich Genscher ist ein großer Deutscher gestorben. Einer, der sich für die Wiedervereinigung verdient gemacht hat, der auch immer daran geglaubt hat, dass dieses Deutschland zusammengehört. Es ist jemand gestorben, der die Außenpolitik in Deutschland weitergebracht hat.
Die Linken-Vorsitzende Katja Kipping hob Genschers Politik des Ausgleichs zwischen Ost und West hervor. Seine aktive Entspannungspolitik sei Kern seiner Überzeugung gewesen, dass Verständigung immer möglich sein müsse.
Hans-Dietrich Genscher stammt aus Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Dieser Region hat er sich immer verbunden gefühlt. Wir haben es eben gehört, was ihm dort große Sympathien eingebracht hat. Wie die Menschen in Sachsen-Anhalt jetzt auf seinen Tod reagieren, fasst Theo M. Lies zusammen.
Hans-Dietrich Genscher gehörte in den 90er Jahren fast zum Straßenbild in Halle an der Saale. Ohne Bodyguards und Hochsicherheit spazierte er mit Douglas Hurd, dem britischen Außenminister, über den Marktplatz, traf sich mit Gorbatschow und Henry Kissinger in den Frankischen Stiftungen, setzte unzählige Grundsteine, weihte neue Gebäude ein, verlieh Unternehmensjubiläen in der Provinz einen weltmännischen Glanz. War einfach zum Greifen nah.
Halle bräuchte ein paar mehr von so einem Typen. Jemand mit so einer Durchsetzungskraft. Das ist schon ein trauriger Tag, glaube ich.
Das ist eine Größe, eine charismatische Figur in der deutschen Politik gewesen. Und der Hallenser. Also ich bin gerade erschrocken ein bisschen.
Mein Mann hat mit ihm hier auf dem Markt mal ein Bier getrunken. Er war immer sehr volksnah.
Ich bin traurig drüber, weil ich Hans-Dietrich Genscher selber erlebt habe im Waggon bei Amdorf. Hat er sich wahrscheinlich für den Erhalt Waggon bei eingesetzt.
Hans-Dietrich Genscher ist für mich ein Begriff. Seitdem ich auf der Welt bin, kann ich fast sagen.
Auch die FDP Sachsen-Anhalts profitierte von diesem Politiker. Nicht zuletzt ihm war es auch zu verdanken, dass zur ersten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt die FDP ein zweistelliges Traumergebnis einfuhr. Mit diesem Parteimandat kam 1990 auch Cornelia Pieper ins Parlament, die dann lange Jahre der Landes-FDP vorsaß.
Er war sehr warmherzig, er war sehr klug und er war sehr heimatverbunden. Und diese Warmherzigkeit und diese kluge Politik, die er gemacht hat, wird mir fehlen, aber ich denke auch vielen Menschen in Deutschland und Europa.
Genscher wurde 1927 in Reideburg bei Halle geboren. Das dortige Elternhaus ist mittlerweile saniert und in eine Begegnungsstätte zur deutschen Einheit umgewidmet worden. Eine Idee, die der einzige Außenminister nur zu begeistert unterstützte. Das schätzte auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff an Hans-Dietrich Genscher und verwies darauf, dass
dieses Landeskind ganz wesentlich an der Wiedervereinigung mitgewirkt hat. Ohne Hans-Dietrich Genscher und Helmut Kohl wäre es wahrscheinlich nicht zur Wiedervereinigung gekommen. Und denn damit können wir sagen, dass seine Biografie ganz klar verbunden bleibt mit seiner Heimat, mit unserem heutigen Land Sachsen-Anhalt, was sich innerhalb der Bundesrepublik und innerhalb Europas gut entwickelt hat.
Aus Halle berichtete Theo M. Lies. Dass Genscher ein Vermittler war, einer, der Brücken bauen konnte zwischen West und Ost, ist auch in Moskau nicht vergessen worden. Dort reagiert heute ein alter Freund mit Betroffenheit, wie Hermann Krause berichtet.
Der ehemalige sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow wird mit den Worten zitiert: Man sagt, dass es in der Politik keine Freunde gibt. Das stimmt nicht. Hans-Dietrich Genscher war mein Freund. Ich habe einen Freund verloren. Und im russischen Fernsehen meldet die Nachrichtensprecherin: Ohne zu übertreiben, kann man ihn als den größten der deutschen Diplomatie bezeichnen. Mit seinem Namen verbindet man den Begriff Genscherismus, der in der Zeit des Kalten Krieges für die Durchführung einer eigenständigen Doktrin stand. In Moskau hat er stets hohes Ansehen genossen, war doch seine Politik auf Entspannung und Ausgleich gerichtet. Als der sowjetische Außenminister Eduard Schewardnadse zusammen mit Michail Gorbatschow das neue Denken in der Außenpolitik 1986 kreierte, fanden sie in Hans-Dietrich Genscher einen entsprechenden Partner. An den komplizierten 2+4-Verhandlungen über den Status Berlins und auch an den Absprachen über die Wiedervereinigung war er maßgeblich beteiligt. Unvergessen die Bilder, als Helmut Kohl und Michail Gorbatschow 1990 im Kaukasus in Strickjacken das weitere Vorgehen besprechen, im Hintergrund Strippenzieher Genscher. Der Deutschland-Experte Wladislav Belov dazu: Er war der eigentliche Ausführer der Ostpolitik. Bei der Wiedervereinigung überspielte Genscher die Franzosen, die Briten und auch die Amerikaner. Genscher war ja auch erstaunt, dass Michail Gorbatschow von ihm nichts verlangte. Er beachtete dabei auch immer die Interessen der anderen, um so den realen Frieden in Europa zu gewährleisten. Mit seiner stillen Diplomatie sorgte er dafür, dass der Kreml-Flieger Matthias Rust, der im Mai 1987 auf dem Roten Platz landete, vorzeitig entlassen wurde. Sein letzter großer Coup war die Freilassung des ehemaligen Jukos-Chefs Michail Chodorkowski aus einem russischen Lager. 2012 hatte sich Genscher mit Wladimir Putin auf dem Flughafen Tegel in Berlin getroffen. Ein Jahr später, 2013, flog er unbemerkt von der Öffentlichkeit nach Moskau zu Gesprächen in den Kreml. Anscheinend machte da der bereits 86-Jährige großen Eindruck auf den russischen Präsidenten. Nicht von ungefähr, sagt deshalb die Nachrichtensprecherin: In den letzten Jahren hat er immer wieder zum Dialog zwischen EU und Russland aufgerufen und darauf hingewiesen, dass es in Europa ohne die Russische Föderation keine Stabilität geben kann.
Aus Moskau war das Hermann Krause. Die große Lebensleistung von Hans-Dietrich Genscher ist heute in vielen Reaktionen immer wieder herausgestellt worden. Seine Rolle bei der deutschen Einigung, seine Weitsicht, sein Verhandlungsgeschick, unter anderem beim 2+4-Vertrag. Aber es gibt auch Aspekte, die ihm Kritik eingebracht haben. Unter anderem wurde ihm allzu große politische Wendigkeit vorgeworfen. Peter Mücke mit einer auch kritischen Würdigung.
Als Höhepunkt seiner politischen Tätigkeit hat Hans-Dietrich Genscher den 30. September 1989 bezeichnet. Vom Balkon der bundesdeutschen Botschaft in Prag verkündete er damals den tausenden DDR-Flüchtlingen im Botschaftsgarten, dass ihre Ausreise bevorstehe, wobei das Satzende im Jubel der Menschen unterging. Ohne Zweifel ein historischer Moment, der das Ende der DDR einläutete. Genscher hatte wie kaum ein anderer ein Gespür für solche historischen Momente und vor allem auch den Willen, solche Gelegenheiten für sich zu nutzen. Der Auftritt in Prag ist ein gutes Beispiel dafür. In der ganzen Welt wird dieser Erfolg mit der Person Genscher in Verbindung gebracht. In Wahrheit verhandelte jedoch Kanzleramtsminister Rudolf Seiters wochenlang mit der DDR-Regierung. Als Genscher an diesem 30. September gesundheitlich schwer angeschlagen nach seiner jährlichen Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen frühmorgens in Bonn eintraf, erfuhr er vom Verhandlungserfolg Seiters und setzte sich umgehend wieder in Bewegung. Auf diesem Flug, sagte er später, sei ihm klar geworden, dass sich etwas Historisches ankündigte. Wenige Stunden später nutzte Genscher den historischen Moment und sprach den legendären Satz: Seiters stand stumm daneben. Im Laufe der Jahrzehnte hat Genscher dieser politische Instinkt selten im Stich gelassen. 1969 etwa, als er sich zusammen mit dem damaligen FDP-Vorsitzenden Walter Scheel trotz knapper Mehrheit auf das Wagnis der ersten sozialliberalen Koalition einließ. Genscher profilierte sich als Bundesinnenminister, wobei seine Rolle in der Affäre um den DDR-Spion Günter Guillaume bis heute ungeklärt ist. 1974 musste Bundeskanzler Willy Brandt zurücktreten. Genscher jedoch wurde Außenminister von Bundeskanzler Helmut Schmidt. 1982 dann die erneute Wende. Genscher, inzwischen Parteichef, stürzte Kanzler Schmidt und verhalf Helmut Kohl ins Amt. Die FDP war tief gespalten, namhafte Linksliberale verließen die Partei, die vor einer Zerreißprobe stand. Genscher jedoch blieb Vizekanzler und Außenminister, jetzt eben unter einem Unionsregierungschef, und setzte sich doch weiter für eine Entspannungspolitik gegenüber dem Ostblock ein, auch gegen den Widerstand von CDU und CSU. Als einem der wenigen gelang Genscher dann auch der rechtzeitige Abgang von der politischen Bühne. 1992 zog er sich als dienstältester Außenminister zurück und blieb bis 1998 Bundestagsabgeordneter. In seiner FDP hat er bis zuletzt noch Strippen gezogen. Bei der Regierungsbildung 2009 überredete er seinen politischen Ziehsohn Guido Westerwelle, Außenminister zu werden. Nicht mal zwei Jahre später ließ er ihn fallen, um dann zunächst Philipp Rösler und später Christian Lindner zu unterstützen. Den Niedergang seiner Partei konnte Genscher aber nicht verhindern. Den Rauswurf aus dem Bundestag bezeichnete er als dunkelste Stunde der Parteigeschichte. Immerhin hat er auch noch die ersten Anzeichen für einen Wiederaufstieg der FDP erlebt. Am Wahlabend Mitte März soll er sich sogar noch telefonisch nach dem FDP-Ergebnis in seiner Heimatstadt Halle erkundigt haben. Immerhin 6,3%.
Soweit Peter Mücke mit seinem Kommentar und soweit auch unsere Berichte in diesem Echo des Tages zum Tod von Hans-Dietrich Genscher. Am kommenden Montag werden in Deutschland wohl weitere syrische Flüchtlinge ankommen. Menschen nämlich, zu deren Aufnahme sich die Bundesrepublik verpflichtet hat im Rahmen des sogenannten EU-Flüchtlingspaktes mit der Türkei. Dieses Abkommen aber gerät immer mehr in die Kritik. So wirft Amnesty International jetzt der Türkei vor, internationales Recht zu brechen. Die Regierung habe Tausende von Flüchtlingen zurück nach Syrien abschieben lassen, so die Menschenrechtsorganisation. Die Bundesregierung will dennoch an dem Pakt festhalten, Claudia Wulzberger berichtet.
Die Vorwürfe von Amnesty International gegen die Türkei sind heftig. Die türkischen Behörden gehen bei Abschiebungen offenbar willkürlich vor, sagt die Türkei-Expertin von Amnesty, Marie Lukas, der ARD.
Wir erkennen gar kein Muster. Die Menschen werden teilweise von der Straße weg verhaftet. Wir haben zum Beispiel den Fall dreier kleiner Kinder, die im Park spielten und verhaftet wurden und dann ohne ihre Eltern, zwar in Begleitung ihrer Onkels, aber ohne ihre Eltern nach Syrien abgeschoben wurden.
Kinder, hochschwangere Frauen, Gruppen von bis zu 100 Menschen am Tag soll die Türkei zurück nach Syrien geschickt haben. Ohne Einzelfallprüfung, ohne Asylverfahren. Das verstößt gegen das Völkerrecht, kritisiert die Menschenrechtsorganisation. Die deutsche Bundesregierung reagiert auf den Bericht von Amnesty zurückhaltend. Der stellvertretende Regierungssprecher Georg Streiter:
Wir prüfen derzeit den Sachverhalt und zu hypothetischen Fragen wird die Bundesregierung keine Stellung nehmen.
Wie diese Prüfung aussieht, dazu sagte Streiter nichts. Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Tobias Plate, verweist auf das Abkommen zwischen der EU und der Türkei. In den Texten sei verankert,
dass sichergestellt sein muss, dass die Umsetzung im Einklang mit dem Völker- und Europarecht steht. Und das bedeutet, dass man sicherstellen muss, dass das Gebot des Non-Refoulement eingehalten wird. Also, dass die Türkei Personen nicht in Gebiete zurückschickt, die unsicher sind.
Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, ist über den Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty entsetzt.
Erstens, die Bundesregierung muss protestieren und muss sehr deutlich machen, dass wir damit nicht einverstanden sind. Und zweitens, man muss sich jetzt sehr genau überlegen, ob man die Verabredung mit der Türkei unter diesen Umständen noch aufrechterhalten kann.
Mitte März hatten sich die EU und die Türkei geeinigt, dass Flüchtlinge aus Griechenland in die Türkei zurückgebracht werden. Das Abkommen legt fest, dass der Fall eines jeden Flüchtlings einzeln überprüft werden muss. Es darf keine kollektive Ausweisung aus Griechenland geben. Im Gegenzug hat sich die EU verpflichtet, bereits anerkannte syrische Bürgerkriegsflüchtlinge aus der Türkei aufzunehmen. Die Bundesregierung hält am Starttermin Montag fest, sagt der Sprecher des Innenministeriums Plate.
Gehen Sie mal davon aus, dass eine nicht unerhebliche dreistellige Anzahl von Flüchtlingen am Montag zurückgeführt wird.
Ebenfalls am Montag sollen schon die ersten Syrer aus der Türkei nach Deutschland reisen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums soll es sich voraussichtlich um einige Familien mit Kindern handeln, die zunächst in Friedland in Niedersachsen untergebracht werden.
In Griechenland wird die Lage für die Flüchtlinge immer schwieriger, zumindest in einigen Lagern. Auf der Insel Chios brachen mehrere hundert Flüchtlinge aus einem der sogenannten Hotspots aus. Aus Athen Wolfgang Landmesser.
Auf einem Video im Internet war zu sehen, wie die Flüchtlinge auf einer Straße zum Hafen laufen. Zuvor sollen sie ein Loch in den Drahtzaun des Lagers geschnitten haben. Im sogenannten Hotspot seien sie nicht mehr sicher, sagten sie Journalisten. Deswegen wollten sie jetzt in ein verlassenes Lager am Hafen umziehen. Bereits mehrmals ist es im Hotspot von Chios zu gewaltsamen Konflikten zwischen syrischen und afghanischen Flüchtlingen gekommen. Bei Ausschreitungen in der vergangenen Nacht gab es mehrere Verletzte. Zwei Menschen wurden wegen Stichverletzungen im Krankenhaus behandelt. Seit dem 20. März werden alle Flüchtlinge, die neu auf den griechischen Inseln ankommen, in die Hotspots gebracht und dort festgehalten. Hier soll die Entscheidung fallen, ob sie einen Asylanspruch haben oder als Migranten gelten und in die Türkei zurückgebracht werden. Im Hotspot auf Chios befanden sich heute Morgen rund 1.500 Menschen. 500 von ihnen sollen jetzt ausgebrochen sein.
Die Landtagswahlen Mitte März haben die Parteienlandschaft gehörig durcheinander gewirbelt. Unter anderem der Einzug der AfD in die Landesparlamente macht die Regierungsbildung schwierig. Durch die neuen Kräfteverhältnisse werden die Konkurrenten in ungewöhnliche Bündnisse gezwungen. In Baden-Württemberg zum Beispiel deutet alles darauf hin, dass hier sozusagen Historisches geschieht. Zum ersten Mal könnte es eine grün-schwarze Koalition geben. Ein Bündnis mit der CDU unter Führung des grünen Ministerpräsidenten Kretschmann. Vertreter der beiden Parteien haben sich heute zu ersten Koalitionsgesprächen getroffen. Aus Stuttgart berichtet Sibylle Gräter.
Gesucht und gefunden haben sich Grüne und CDU nun wahrlich nicht. Vielmehr hat sie der Wähler sozusagen zwangsverheiratet. Eine Liebesheirat ist grün-schwarz, wenn es denn so weit kommt, ja dann wohl nicht. Dazu CDU-Landeschef Thomas Strobel.
Ich habe grundsätzlich die etwas unromantische Vorstellung, dass Koalitionen im Grunde genommen nie Liebesheiraten sind.
Auch Thekla Walker, die Landesvorsitzende der Grünen, will von Liebesheirat nichts wissen. Sie appelliert vielmehr,
bevor wir uns verloben oder heiraten, dass wir einfach lernen, gut miteinander zu arbeiten und da auch dann diszipliniert voranzukommen.
Ja, jetzt geht es los. Am Mittwoch nächster Woche wird zum ersten Mal richtig verhandelt. Am Freitag zum zweiten und Ende übernächster Woche zum dritten Mal. Danach geht es in die heiße Verhandlungsphase mit womöglich täglichen Verhandlungen.
Es ist viel Arbeit, aber wir freuen uns auf diese Arbeit und wir haben eine gute Kondition.
Die werden Sie brauchen, denn einfach werden die Verhandlungen nicht. Einer der größten Knackpunkte ist dabei die Bildungspolitik. Darauf verweist CDU-Landeschef Strobel immer wieder.
Und das ist ein Bereich, wo die Verhandlungen ganz, ganz sicher schwer werden, weil wir unterschiedliche Vorstellungen in diesem wichtigen und zentralen Feld der Bildungspolitik haben.
Ebenso schwierig dürfte es beim Thema innere Sicherheit sowie bei der Verkehrspolitik werden. Da setzen die Grünen verstärkt auf Radwege. Die CDU möchte dagegen mehr in den Straßenbau investieren. Grüne wie CDU wollen bis Anfang Mai die Koalitionsverhandlungen abschließen, denn dann konstituiert sich in Stuttgart der neue Landtag. Ob es tatsächlich gelingt, eine grün-schwarze Regierung zu bilden, wird man dann ja sehen. Die Sondierungsgespräche lassen zumindest hoffen, denn sie fanden statt
in einer sehr guten, ja, ich möchte fast sagen, optimistischen Atmosphäre.
Also es war eine sehr konstruktive Zusammenarbeit, von dem Willen geprägt, das in den gemeinsamen Wochen gut aufzustellen.
Soweit Sibylle Gräter über die Regierungsbildung in Baden-Württemberg. In Sachsen-Anhalt hat es nach der Wahl nicht mehr gereicht für die Fortsetzung der Großen Koalition. Und deswegen deutet sich auch hier ein Bündnis an, das es noch nie auf Landesebene gab. Schwarz-Rot-Grün. Einige sprechen wegen der Landesfarben auch von einer Afghanistan- oder Kenia-Koalition. Die Spitzen von CDU, SPD und Grünen haben sich heute zu Sondierungsgesprächen getroffen. Aus Magdeburg berichtet Jochen Müller.
2,5 Stunden dauerten die Sondierungsgespräche in der Magdeburger Landeszentrale der Grünen. Dann öffneten sich die Türen und die Beteiligten zeigten sich demonstrativ entspannt und optimistisch. Ministerpräsident Rainer Haseloff, CDU.
Ich bin sehr optimistisch, dass es eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen in Sachsen-Anhalt geben kann. Das wäre das erste Mal in der deutschen Geschichte. Und wir haben festgestellt, dass wir große Schnittmengen aufweisen, sodass es eine ganz spannende Konstellation werden kann, die auch eine ganz neue Innovationskraft entwickelt wird, die möglicherweise viele, viele Vorurteile innerhalb des deutschen politischen Raumes ausräumen helfen könnte.
In den vergangenen beiden Wochen hatten insgesamt 9 Arbeitsgruppen die verschiedenen Themenfelder besprochen, etwa die Grünen-Forderung nach dem Ausstieg aus der Braunkohleverstromung oder zur Massentierhaltung. Die SPD besteht auf Nachbesserungen beim Vergabegesetz. Diskussionsthema waren außerdem Personalaufstockungen bei Lehrern und Polizei. Fazit, so Rainer Haseloff heute.
Wir sehen derzeit keine Dissenspunkte, die als unüberwindlich gelten.
Heute Abend wollen die Grünen auf einem kleinen Parteitag in Halle darüber entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen einsteigen werden. Landeschefin Conny Lüdemann.
Das ist ein Signal, das ich zunächst bei einem Landesvorstand und dann heute Abend dem kleinen Parteitag guten Gewissens empfehlen kann, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen.
Die Sozialdemokraten treffen sich morgen zu ihrem Parteitag. Sie werde ebenfalls für Koalitionsverhandlungen werben, sagt die amtierende Landeschefin Katja Pähle.
Ich denke auch, dass viele Mitglieder meiner Partei auf dem Parteitag dann auch positiv für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen votieren werden. Das wird natürlich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit sein, aber ich denke, da ist was hinzukriegen.
Positive Voten auf den Parteitagen von SPD und Grünen vorausgesetzt, könnten die Koalitionsverhandlungen am kommenden Montag beginnen. Spätestens am 25. April soll die Regierung stehen und der Ministerpräsident gewählt werden.
Eigentlich sollte er längst wieder in Betrieb sein, der Flughafen von Brüssel. Der Airport war bei den Terroranschlägen beschädigt worden, doch inzwischen, so finden die Betreiber, sei es längst Zeit für die Wiedereröffnung. Doch die wird durch eine Sicherheitsdebatte immer wieder verzögert, wie Kai Küstner aus Brüssel berichtet.
Wir sind bereit, hatte der Flughafen Brüssel bereits am Donnerstag mitgeteilt. Doch dann kam die Diskussion über die Sicherheit erst so richtig in Gang, was nicht nur die schnelle Wiedereröffnung des schwer verwüsteten Flughafens verzögerte, sondern in Belgien für jede Menge Aufregung sorgte. Die Terroranschläge hätten verhindert werden können. Diese anklagenden Worte stehen in einem offenen Brief der am Flughafen angestellten Polizisten. Die beschweren sich über mangelnde Sicherheit in der Vergangenheit und fordern Garantien für die Zukunft.
Nous voulons.
Dazu gehören Kontrollen von Personen und Gepäck vor dem Einchecken. Außerdem brauchen wir eine verbesserte Ausrüstung und mehr Personal vor Ort, erklärt der Chef der Polizeigewerkschaft Vincent Gilles im belgischen Fernsehen, der damit genau jenes Thema anschnitt, über das auch auf EU-Ebene diskutiert wird, nämlich ob man bereits am Eingang zum Flughafen Gepäck und Passagiere durchleuchten sollte, so wie das in Istanbul oder Moskau bereits getan wird. Wenn Sie ein System einführen, bei dem jede Person kontrolliert wird, die das Gebäude betritt, dann sorgen sie für Schlangen am Eingang. Wenn sie hier die Menschen staunen, dann könnte das noch ein größeres Risiko darstellen, gab der Chef des Brüsseler Flughafenbetreibers Arnaud Fest im Interview mit dem belgischen Radiosender La Première zu bedenken. Auch andere Skeptiker sprechen von einem verlagerten, nicht aber verminderten Risiko. Ein weiterer Kritikpunkt der Polizei: am Flughafen Brüssel seien äußerst zwielichtige Personen angestellt. Ich persönlich weiß, dass es durchaus Menschen mit krimineller Vergangenheit gibt, die hier arbeiten. Da kann man sich schon fragen, ob das eine gute Idee ist. Kritisiert der Bürgermeister von Vilvoorde, einer Stadt in unmittelbarer Nähe des Flughafens. Auf Nachfrage des ARD-Hörfunks erklärt die für Sicherheitskontrollen zuständige Behörde in Belgien, dass jede Person, die in einem sensiblen Bereich des Flughafens arbeite, selbstverständlich einer eingehenden Prüfung unterzogen werde, die auch Polizei- und Geheimdienstinformationen einschließe. Klar ist, sobald der Flughafen in Brüssel seinen Betrieb wieder aufgenommen hat, wird der vorerst mit noch nicht einmal halber Kraft laufen. Wir haben jetzt eine Übergangslösung gefunden, mit der wir etwa 800 Passagiere pro Stunde abfertigen können, erklärt der Chef der Betreibergesellschaft. 800, das sind deutlich weniger als die 4000, die der Flughafen normalerweise durchschleust. Bis alle Spuren der Zerstörung beseitigt sind und der Betrieb wieder gänzlich normal laufen kann, wird es Monate dauern. Für die verwundete Stadt Brüssel, die gerade versucht, in den Alltag zurückzufinden, bedeutet die Wiedereröffnung, daran gibt es keinen Zweifel, auch ein Stück Heilung, wann auch immer sie stattfindet.
Wie steht es um die Sicherheit am Brüsseler Flughafen? Soweit Kai Küstner aus Brüssel und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.